Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Rotation oder Rotationchen. Mein Gesprächspartner und Gast ist Henrik Muhle. Er ist Gründer und Co-CEO der Garnet Aktiengesellschaft und mir hier zugeschaltet. Wo finde ich dich denn?
Ja, hallo Björn. Hallo auch an alle, die da draußen sind im Büro, da die Firma bei uns unverändert nur aus 3 Leuten besteht und die dezentral an 3 verschiedenen Standorten beheimatet sind, wechsle ich immer je nachdem, was ich gerade zu tun habe, zwischen Büro und Homeoffice.
Du lebst also im Homeoffice, könnte man fast sagen. Ich habe mir die Tage, nachdem wir miteinander telefoniert hatten, mal eure Internetseite angeschaut. Du hattest ja darauf hingewiesen, dass die neu ist. Ich muss sagen, schick. Sie wirkt elegant in ihrer Schwarz-Weiß-Aufmachung und sie hat auch inhaltlich eine gute Struktur, wie ich finde. Kann ich nur jedem ans Herz legen, mal drauf zu schauen. An dieser Stelle also danke für den Hinweis. Wir arbeiten ja auch an der neuen Internetseite bei Drescher und Sie. Haben also jetzt mal zumindest so eine Benchmark gesehen, wie sowas dann aussehen muss.
Ja, danke fürs Lob. Können wir gleich an den Kollegen Radhauski weitergeben, der da die meiste Arbeit reingesteckt hat. Und jetzt nach 12 Jahren, obwohl wir wirkliche Puristen sind, haben wir gedacht, Buffetts Internetseite ist, glaube ich, seit sie live geschaltet wurde, die gleiche. Jetzt haben wir doch mal ein kleines Update gemacht.
Ja, wobei es gibt ja böse Zungen, die sagen, man muss nur einfach ganz lange warten, dann kommt der Stil auch wieder. Also das, was dann früher, wie heißt das so schön, dann Retro-Stil, wie mit den Nierentischen. Nichts wegschmeißen, kommt alles nochmal wieder. Also wer langfristig Geld sparen will, macht einfach gar nichts an der Internetseite. Irgendwann ist sie schon wieder modern. Wir haben uns vor, du bist ja häufiger Gast mal hier im Podcast, vor, ich glaube, 3 Ausgaben ziemlich genau mal unterhalten über die, wie wir es damals genannt haben, 50 Shades of Value. Kannst du für die Zuschauer, ich glaube, das wird gleich bei Rotation oder Rotationchen schon nochmal von Bedeutung sein, vielleicht diese unterschiedlichen Value-Stile, du fragst ja 5 und kriegst 7 verschiedene Beschreibungen, was sie unter Value verstehen, aber vielleicht mal so 3 Denkschulen und Unterscheidungsteilrichtungen von Value im Ansatz beschreiben, wie man so eine Struktur vornehmen könnte. Ich glaube, bei der Bewertung der Frage, ob die Rotation, die wir zuletzt an den Kapitalmärkten gesehen haben, sich fortsetzen wird und nicht, da gibt es ja immer wieder diese Value-Betrachtungen. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir mal unterscheiden, wie man auf das Thema Value draufschauen kann. Ihr habt eine Sichtweise und die ist trotzdem unterschiedlich. Manchmal, ich will nicht sagen konträr, aber doch sehr unterschiedlich zu dem einen oder anderen, was Wettbewerber machen.
Gern. Also, eigentlich ist es ganz einfach. Denn Value bedeutet, oder der Unternehmenswert ist nichts weiter als die Summe der auf den heutigen Tag abgezinsten Einzahlungsüberschüsse, wie Buffett so schön sagt. Und von der Warte ist es eigentlich ganz einfach. Das, was es schwierig macht, ist, dass man diese Einzahlungsüberschüsse und den korrekten Zins nicht so leicht schätzen kann und sich eigentlich da auch die unterschiedlichen Schulen so ein bisschen erklären lassen. Deep Value oder der Gründer des Value Investing, Benjamin Graham, der Lehrmeister von Warren Buffett, ist ja geprägt worden in den 30er Jahren. Viele Firmen notierten unter Substanz und die wirtschaftlichen oder unter Cash, muss man sagen, oder nahe ihrem Nettoinventarwert. Also wenn man alles, was man irgendwie flüchtig zu Geld machen konnte, zu Geld machte. Die Wirtschaft war damals natürlich noch wesentlich weniger dienstleistungs- oder Know-how-intensiv wie heute, sondern viel, viel, viel stärker auf reale Produktion ausgerichtet. Das heißt, alles, was so an Vorratsvermögen da war und an Bargeld und schnell zu Geld gemacht werden konnte, wurde teils auch zu Geld gemacht, denn die wirtschaftlichen Aussichten waren extrem unsicher. Die Wirtschaft wuchs ja nicht, sondern schrumpfte. Und von daher war einfach die Liquidation von Vermögenswerten, das Deep Value Investing, damals en vogue. Und das ist sozusagen der klassische Ansatz. Das ist dann abgeleitet worden auf niedriges Kursbuchverhältnis, niedriges Kursgewinnverhältnis. Also überall, wo man praktisch, wie ein Forscher mal gesagt hat, Value is cheap for a good reason, wo man Assets hat oder assetstarke Geschäftsmodelle, und man eigentlich darauf setzt, naja, es wird sich irgendwo alles schon wieder normalisieren und ich kaufe im Prinzip Substanz unter, also einfach nur billig genug. Das ist die klassische Schule. Und der Warren Buffett hat dann irgendwann mal gesagt, naja, wenn es einer Firma gut geht und die wächst, das ist eigentlich kein Value Investing, sondern sogenanntes Growth Investing, aber im Grunde genommen, wenn ich günstig kaufen will, was Kern der Philosophie ist, kann ich ja auch einen Ertragsstrom, wenn ich ihn richtig bewerte, natürlich günstiger kaufen. Es kommt mehr aus der Zukunft. Der Blick in die Zukunft, aber auch wenn ich sozusagen Werte liquidieren will, ist genauso schwierig in der Praxis, wie wenn ich jetzt in die Zukunft gucke und sagen will, wo gehen einzelne Märkte hin? Also wie werden Unternehmen bestimmte Produkte in den nächsten Jahren auf den Markt bringen? Wie wird das von den Kunden angenommen? Da kommt natürlich dann das Wachstum her. Und Buffett hat im Grunde genommen gesagt, Value and Growth are joined at the hip. Und in seiner Investmentkarriere hat er eben nie den Fokus auch verloren darauf, etwas zu bekommen, was mehr wert ist als der aktuelle Preis. Aber tatsächlich hat er sich viel stärker auf herausragende Firmenqualität, auf die Qualität und Sicherheit des Geschäftsmodells fokussiert. Und ähnlich haben wir das dann auch getan, wobei wir für unsere Investments noch den Event hinzugefügt haben. Also die Frage, warum soll ich genau heute kaufen? Aber das sind eigentlich so die zwei, sagen wir mal, großen Denkstuhl. Die einen haben eine etwas dynamischere Betrachtung, die anderen eine etwas statischere.
Und wer mit einer Marge of Safety denkt, kann die ja so groß einstufen, wie er das möchte und sich dabei besser fühlt auf seine intrinsischen Werte, die er ermittelt. Kommen wir zu der Beschreibung dessen, was dann nach der Impfstoffmeldung im November passiert ist bis heute. Welche Phasen würdest du das einteilen? Wie hast du das wahrgenommen, was seitdem passiert ist? Anfang November kam ja die Meldung, wir finden ein Mittel gegen Covid. Das scheint auch eine hohe Wirksamkeit zu haben. Und dann haben wir ja, schon Verschiebungen an der Börse gesehen, was Sektoren anging und ihre Dynamik, das Momentum. Frage, wie hast du es so gesehen?
Ja, entspannt. Ich meine, man freut sich natürlich, dass der Pfad aus der Corona-Krise aufgezeigt ist. Jetzt muss man ihn auch noch erfolgreich gehen. Da gibt es ja dann sehr unterschiedliche Erfolgsmeldungen, was mal ganz vereinfacht sagen, Europa und die Vereinigten Staaten angeht. Und dass die eine oder andere Branche, die jetzt sehr stark darunter gelitten hat, natürlich dann auch erleichtert darauf reagiert, das ist jetzt keine Verwunderung. Umgekehrt, dass vielleicht die eine oder andere Aktie auch ein bisschen vorweggelaufen ist, es verwundert eigentlich auch nicht. Aber also sehr, sehr entspannt würde ich das betrachten. Das ändert an den langfristigen zugrunde liegenden Faktoren nichts. Können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen.
Ja, was vielleicht in dem Zusammenhang von Interesse ist, wir arbeiten hier bei uns mit einem Covid-Szenario. Habt ihr sowas auch? Wie sieht euer Covid-Szenario für die nächsten, 12 Monate aus? Mag ja sein, du hast eben schon gesagt, in den USA sieht man das vielleicht ein bisschen anders als in Europa von der Phase, wo sie sind. Aber was sind die Annahmen, unter denen ihr eure Investments tätigt? Glaubt ihr beispielsweise, dass man in 12 Monaten in Deutschland wieder ohne Abstandsmasken Regelungen auskommen wird, ohne die Aha-Regeln, hoher Impfungsgrad hin oder her? Denn das ist ja dann schon, wenn ich irgendwann anfange zu bewerten, was ist mit Fluggesellschaften, was ist mit Hotels, Konferenzen und anderes. Dieses Szenario entscheidet ja schon darüber, ob ich da hinten so eine richtige Öffnung oder so was Ähnliches wie eine Öffnung sehe.
Ja, mein Mathematiklehrer hat immer gesagt, geglaubt wird in der Kirche. Also vieles ist ja im Unklaren. Was man klar sagen kann, ist, dass Länder, die liberal mit dem Thema umgehen oder generell liberal sind, wesentlich besser durch die Krise gekommen sind. Vielleicht war der Todeszoll etwas höher, aber die starten jetzt durch. Das sind die skandinavischen Länder, das ist UK, das sind die Amerikaner. Und in manchen dieser Länder wie Skandinavien und auch in den USA sind natürlich ohnehin sehr, sehr viele interessante Geschäftsmodelle zu finden, die jetzt eine Beschleunigung erfahren haben durch die Corona-Krise. Aber das Thema Homeoffice, das Thema Digitalisierung, andere Themen aber auch wie ganz allgemein der Trend zu Gesundheit, der Trend zur Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien, das sind verschiedene Themen, die werden nicht weggehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir in 12 Monaten noch Maske tragen oder nicht. Da habe ich den Eindruck, man kann in Deutschland speziell eigentlich gar nichts planen, weil die Politik durch eine solch starke Unplanbarkeit mit dauernd wechselnden Zielen, die man eigentlich hat, also es hieß irgendwo mal Wellenbrecher und dann hieß es irgendwo, Kontakte nachverfolgen, unter 100 drücken. Also die Ziele sind andauernd am Wechseln gewesen, Intensivstationen freihalten. Man weiß eigentlich gar nicht, was die Regierung hier verfolgt. Und deswegen kann man auch schlecht schätzen, wenn es Mutationen gibt, wenn keine Herdenimmunität ist, bleiben wir im ewigen Lockdown. Sieht mir im Moment fast ein bisschen aus. Spielt das für uns bei den Investments eine Rolle? Eigentlich nicht. Wir haben vorher schon den Trend gehabt, dass physische Ladengeschäfte im Nachteil sind zu digitalen. Und einzelne Geschäftsmodelle, bei uns im Fonds beispielsweise eine L'Occitane, hat gezeigt, ja, Kosmetik ist auch klar, das lässt sich leichter digitalisieren. Da sind die Umsätze bei 40% gewesen. Vor ein paar Tagen hat LVMH-Zahlen gebracht, ist jetzt nicht im Portfolio im Moment mehr. Aber auch da ist das Geschäftsmodell online wesentlich besser gewesen. Plus in den Ländern, wo eigentlich die Musik spielt, sprich in den USA und China, hat sich das Leben weitgehend normalisiert. Also ob Europa da jetzt ein bisschen hinterherhängt oder nicht, das ist ziemlich wahrscheinlich. Es wird auch mit einer höheren Schuldenlast und mit viel, viel mehr negativen Seiteffekten aus der ganzen Krise herauskommen. Aber es spielt für uns keine wesentliche Rolle, weil die Technologieaktien sind stark. Wir würden jetzt deswegen keine Fluglinien kaufen. Die Frage ist, wann würde man Fluglinien überhaupt kaufen wollen? Naja, solange wir in Europa 20 Fluglinien oder mehr haben, macht das keinen Sinn. Hätten wir in Europa 2 oder 3 Fluglinien plus vielleicht steuerliche, attraktivere Rahmenbedingungen, dann kann natürlich auch ein gesamter Sektor, der eigentlich jetzt unattraktiv ist und durch Corona noch unattraktiver geworden ist, an Attraktivität auch nachhaltig gewinnen. Aber das sind Themen, die sehe ich im Moment so nicht. Und deswegen sehe ich jetzt keine nachhaltig positiven Wertbeiträge aus Bereichen wie Tourismus oder Einzelhandel oder Fluggesellschaften.
Diese Sektorrotation, die wir gesehen haben, ist ja von vielen Betrachtern gleichgesetzt worden mit einer Rotation hinsichtlich der Frage Outperformance, Value oder Growth. Wir haben früher eine sehr lange Phase der Outperformance von Growth gesehen. Nimmst du jetzt umgekehrt diese Outperformance von Value wahr und für wie nachhaltig würdest du diesen Trend einschätzen?
Also einzelne Geschäftsmodelle sind eigentlich nicht so sehr jetzt Value oder nicht Value, sondern zyklisch oder nicht zyklisch. Und es ist auch erstaunlich, dass es einige Geschäftsmodelle gibt, die eine gewisse Zyklizität haben, die extrem unter Corona gelitten haben und dann heute schon wieder auf All-Time-Highs stehen. Die sind aber nicht billig. Also es sind viele sehr, sehr gute Geschäftsmodelle dabei. Die haben auch outperformed im Vergleich zu Technologieaktien. Einfach nur, weil eben klar ist, es gibt eine gewisse Betroffenheit, Abhängigkeit von dem Corona-Szenario. Und wenn das halt besser aussieht, dann ist auch da wieder eine bessere Sichtweise. Ein schönes Beispiel ist so eine Aktie wie Straumann. Ja, also in der Corona-Krise sind die Zahlen bei den Zahnärzten für Implantate 30-40% nach unten gerauscht, also gigantischer Einbruch. Die Aktie hat nur einen Teil dieses Einbruchs weggemacht und steht heute auf All-Time-High. Und natürlich, das Geschäft kommt zurück, aber auf geringerem Level. Die ist aber teuer. Die ist im Prinzip Corona-bedingt abgestraft worden, hat jetzt eigentlich alles wieder geschlagen an der Performance und ist trotzdem nach Value-Kriterien eher weniger kaufbar. Also die eine oder andere zyklische Aktie sieht vielleicht mehr Value aus und kommt mal zurück. Aber ob das wirklich dauerhaft ist, was wir halt jetzt auch erleben, ist in bestimmten Marktphasen, ich habe gehört, es gibt kein Bauholz mehr. Also gab ja in der Corona-Krise kein Plexiglas mehr. Das eine oder andere, was schlicht und ergreifend ein Commodity-Artikel ist oder fast Commodity-Artikel, der ist nicht vorhanden gewesen. Und wir werden an der einen oder anderen Stelle auch sicherlich ein Wegbrechen des Angebots haben. Es werden ja garantiert nicht alle Hotels und nicht alle Gaststätten wieder aufmachen, garantiert nicht. Die wahre Pleitewelle, die dann möglicherweise kommen wird, wird sicherlich mit viel Geld jetzt verdeckt. Aber wenn dort plötzlich Angebot fehlt, dann müsste der Preis raufgehen und werden natürlich manche Geschäfte auch vielleicht einige Jahre haben, wo sie wirklich richtig, richtig gut verdienen. Die Frage ist, wie schnell kommt dann neues Angebot an den Markt? Im Restaurantgeschäft weiß man, das geht ziemlich schnell. Bei Hotels wird es vielleicht ein bisschen dauern. Nur muss man auch sagen, herausragende Hotellokalitäten sind in der Regel nicht an der Börse notiert. Aber in Krisenzeiten eine 1A-Lokalität zu kaufen, zu einem guten Preis kann man sicherlich machen. So ein bisschen ähnliches Investment in Flughäfen. Flughäfen sind eigentlich super Geschäftsmodelle, haben mit dem Thema Reise und Corona zu tun. Aber wenn man sich die Aktien anguckt, eine Aena, Flughafen Zürich, auch eine Fraport, die stehen vielleicht 20%, 30%, 40% unter All-Time-High, hatten aber auch schon sehr, sehr, sehr stolze Bewertungen damals. Sprich, die sind eigentlich dafür, dass sie 80%, 90% Geschäftseinbruch erlitten haben, zu teuer.
Also so mit den klassischen Reisegesellschaften, Tourismuswerten?
Na, der Sektor litt ja ähnlich wie halt auch Bankaktien unter einem komplett sich ändernden Umfeld. Die klassische Pauschalreise, ich weiß nicht, ob sie tot ist oder vielleicht Kreuzfahrten konnte man eine Weile gut Geld verdienen, weil es wenig Anbieter gab. Da gibt es zwar sicherlich Aspekte der Nachhaltigkeit, die man stark in Zweifel ziehen muss. Und ansonsten haben das Geschäft in den letzten Jahren natürlich die Bookings und die also Booking.com oder die Airbnbs gemacht. Guckt man sich die Bewertung von Airbnb an, dann ist das wahrscheinlich mehr als alle europäischen Tourismusaktien zusammen. Und stellt sich eben schon die Frage, wer bekommt den welchen Anteil an der Wertschöpfung? Das muss man immer fragen. Und ich glaube nicht, dass sich das grundsätzlich ändern wird. Der Anteil der Wertschöpfung wird so bleiben. Wenn ich eine herausragend tolle Tourismusaktie hätte, fundamental betrachtet, würde ich es mir anschauen. Vielleicht kennst du eine, ich kenne keine in Europa. Und von der Warte nichts fürs Portfolio bei uns.
Du hast gerade so ganz nebenbei die Finanzwerte mal angesprochen. Für die wäre ja von nicht unerheblichem Interesse die Bedeutung der Frage, wird es einen Zinsanstieg geben, ja oder nein? Ich weiß, dass makroökonomische Einschätzungen jetzt nicht unbedingt das sind, womit ihr euch im Hause jeden Tag beschäftigt und was einen direkten Einfluss auf den Fonds hätte. Nichtsdestotrotz, mit Blick auf die Finanzwerte, Frage, wo sind da die Fallstricke und mit welchem Zinsszenario arbeitet ihr? Vielleicht auch mit Beschreibung eurer Inflationserwartung. Da wird ja in diesen Tagen viel drüber gesprochen. Ja, Buckelinflation, das ist jetzt nur mal für ein paar Wochen und Monate. Nach der Wiedereröffnung, wie gerade beschrieben, kann es im einen oder anderen Bereich Unterkapazitäten geben und dann könnte da auch Inflation entstehen. Aber das ist nicht nachhaltig. Ja, spätestens nach einem Jahr oder so ist das dann wieder geglättet. Seht ihr das auch?
Da sind viele, viele Wenns und Abers. Also bei der Inflation hat der Buffett mal gesagt, dass die meisten Gesellschaften, Demokratien sowieso, aber vielleicht auch weniger offene Gesellschaften dazu tendieren, Inflation einfach zu ertragen, weil es wesentlich einfacher ist, als die Steuern zu erhöhen. Und die Inflation ist ja eben eine schleichende Enteignung durch die kalte Progression und damit für Regierungen wesentlich angenehmer, über diese Art und Weise aus Schuldenbergen rauszuwachsen. Und Unternehmen sollten in der Lage sein, in einem inflationären Umfeld wirklich ihre Preise erhöhen zu können. Da gibt es eben viele Unternehmen, die werden das nicht können, weil es reguliert ist oder weil sie sich einfach in einem Markt befinden, der atomistisch ist. Umgekehrt gibt es Unternehmen, ich weiß noch genau, als das britische Pfund nach der Brexit-Ankündigung stark fiel, waren ein paar Tage später Microsoft und Apple dabei und haben sofort ihre Preise für ihre digitalen Güter und Dienstleistungen angehoben. Also Inflation, es ist ein nicht ganz unwahrscheinliches Szenario, dass sie höher sein wird. Die Frage ist, ob sie unkontrolliert sein wird. Wahrscheinlich eher nein, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und man sollte von diesem potenziellen Risiko nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Was bedeutet vielleicht, das Portfolio nicht übermäßig stark mit langlaufenden Anleihen vollzustopfen, was wir ohnehin ja nicht tun. Wenn wir dann zum Zins kommen, auch da muss man sagen, ich glaube, man muss unterscheiden. In den USA ist der Bankensektor stärker konsolidiert. Die Banken haben viele Freiheitsgrade. Vielleicht ändert sich das unter einer Regulierung Biden etwas im Vergleich zur Regulierung Trump. Vielleicht sind dann die Steuern auch noch mal ein Stück weit nachteiliger, wenn sich da was ändert. Die Amerikaner haben ja gesagt, bis Ende 2022 gibt es keinen Zinsanstieg, aber irgendwann wird er dann kommen. Der Zinsspread ist aber schon 200 Basispunkte. Und in den USA steigendere Zinsen vielleicht eher möglich, auch weil die Wirtschaft wirklich sehr, sehr schnell aus diesem tiefen Tal gekommen ist. Europa? Keine Chance. Wir sind so extrem desaströs schlecht durch diese Corona-Zeit gekommen. Das wahre Ausmaß offenbart sich ja darin, dass das Misstrauen gegenüber den Menschen ja geradezu gigantisch ist. Also die Idee, allen Menschen vorzuschreiben, ob das die Art und Weise ist, wie wir die Impftermine vergeben, eben nicht dezentral, ob das jetzt irgendwelche Bremsen sind und die Kommunen, die Landkreise, die es eigentlich besser wissen müssten, zu bevormunden. Also überall ist das Misstrauen des Staates ganz oben gegenüber seinen Bürgern aus allem herauszulesen, wo andere Länder auf Freiwilligkeit gesetzt haben. In Schweden hat das, finde ich, nicht schlecht funktioniert, den Leuten einfach zum Mitmachen anzuhalten. Das fehlt bei uns. Und Europa wird die Rechnung auch präsentiert bekommen. Also das Wachstum wird niedriger sein. Es besteht durchaus auch die Gefahr, dass wir bei dem ganzen Thema Unternehmensansiedlungen dauerhaft einen echten Standortnachteil haben. Die Steuerstruktur ist schlechter. Das heißt, auf den Zins, für den Zins gesprochen, Europa kann es sich viel, viel, viel weniger leisten, höhere Zinsen zu haben. Und dann haben wir die Notenbankpolitiker sozusagen besetzt mit einer Politikerin, die dann auch noch eben aus Frankreich kommt. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen im Moment in Europa, dass es Rückenwind für steigende Zinsen geben sollte. Und da bin ich mal sehr gespannt, bei welchem Inflationsniveau die Zentralbank vielleicht mal gegensteuern würde. Im Moment ist das weit weg. Aber auch hier generell gilt, Inflation ist eine Art von Risiko und dagegen sollte man versuchen, das Portfolio zu immunisieren beziehungsweise zumindest mit diesem Risiko rechnen, wenn man sieht, es manifestiert sich stärker, auch entsprechend reagieren.
Wie stehst du vor diesem Hintergrund? Ihr beschäftigt euch ja eigentlich immer im Bottom-up mit den einzelnen Unternehmen und Geschäftsmodellen, aber wer die ökonomische Weltkarte sich betrachtet und eher regional denkt, da hört man in den letzten Wochen häufiger mal, ja, Europa hat Nachholbedarf gegenüber den USA, sei da unterbewertet, auch gegenüber Asien. Aber wenn wir jetzt diese Weltkarte in diese drei Blöcke einteilen wollen, Amerika, Europa, Asien, ist dann wirklich Europa das, was das Nachholpotenzial hat und die große Chance bietet? Oder muss man nicht nach allem, was du eben beschrieben hast, sagen, Europa ist vor diesem Hintergrund genau richtig bewertet, weil hier läuft es eben auch einfach nicht so gut wie bei den anderen?
Ja, also im Moment als riesengroßer Fan von Europa und jemand, der gedacht hat, die Briten stellen sich ein Bein mit dem Brexit und jetzt stellt man fest, sie kommen an der einen oder anderen Stelle deutlich besser weg, haben auch industriepolitisch einiges Positives vorzuweisen. Da wird mir wirklich Angst und Bange. Es kann natürlich immer anders kommen. Regulierung und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind fließend. Politiker sind vielleicht auch lernfähig, vielleicht nicht diese Regierung, aber wir haben ja hoffentlich bald die Chance, an die Wahl umzutreten und eine neue zu wählen. In anderen Ländern ist das ähnlich. Und Europa ist ja auch nicht so homogen. Also Länder wie die Schweiz oder Dänemark oder Schweden, die Niederlande, Österreich. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze an der Stelle auch. Also ich will nicht ausschließen, dass Europa an der einen oder anderen Stelle auch mal wieder aufholt. Das hängt sicherlich auch von den Branchen ab. Im Technologiebereich ist in vielen Fällen der Zug, denke ich, abgefahren, zumindest bei bestimmten Technologien. Bei anderen Themen, wenn ich mir jetzt angucke, bei den Impfstoffen, gleich zwei Firmen mit mRNA-Technologie aus Deutschland, wo ich sage, ja, da ist schon was Tolles entstanden. Da ist wahrscheinlich auch noch wesentlich mehr drumherum entstanden. Also vielleicht kriegen wir ja ein Comeback des Pharma-Standorts Deutschland an der einen oder anderen Stelle im Diagnostikbereich. Wenn ich an eine Roche oder an eine Eurofonds Scientific denke, gibt es also auch Unternehmen, die, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind. Wenn ich an erneuerbare Energien denke, glaube ich, sind wir sogar in Europa insgesamt vor den Amerikanern, was Windkraft angeht und Solar. Also auch da gibt es vielleicht mal den einen oder anderen Lichtblick. Aber wenn ich sehe, das Sterben der Shopping-Malls in den USA und der Zeitungen, da sind wir in Europa noch mittendrin, Konsolidierung in Bereichen wie Fluggesellschaften, Mediengesellschaften, auch Autokonzerne, wir bräuchten da überall schon größere Einheiten, um wettbewerbsfähig zu sein. Und ich fürchte, was passieren wird, ist Folgendes. Die Differenz zwischen einer Tesla und einer Daimler ist so groß, dass natürlich eines Tages der Herr Musk auf die Idee kommen könnte zu sagen, liebe Daimler-Aktionäre, nehmt doch die tolle Tesla-Aktie. Die Tesla-Aktie wird dann zwar fallen, der Daimler-Aktionär wird aber trotzdem einen Schnitt machen, weil er muss nur tauschen und am nächsten Tag sofort seine Tesla-Aktien verkaufen. Das erinnert ein bisschen an den Höhepunkt des neuen Marktes und der Technologieblase 2000, 2001, als AOL Time Warner übernommen hat. Das ist auch vielleicht das finale Signal, Stichwort Event, da gucken wir ja drauf. Es gibt also bis jetzt noch keine so abstrusen Events. Es gibt deutliche Überbewertungen, Übertreibungen, SPACs beispielsweise und die ganze IPO-Tätigkeit seien genannt. Aber es gibt so diesen finale Überschießen eigentlich noch nicht. Und natürlich, eine Daimler ist eine gute Firma. Die deutschen Autobauer, die können schon was. Also das ist jetzt, wenn man mal in einem drin gesessen hat, der sich elektrisch bewegt, dann und auch mal einen Tesla gefahren hat, dann sagt man, das ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk, gute elektrische Autos zu bauen. Das können die Deutschen schon auch. Und von der Bewertung ist die Differenz so gigantisch groß. Vielleicht erkennt der Kapitalmarkt das vorher. Autowerte haben ja zuletzt auch aufgeholt und sagt einfach, diese diese Differenz ist so nicht gerechtfertigt. Ich habe ein bisschen meine Zweifel. Also ich kann mir gut vorstellen, die Amerikaner werden die eine oder andere interessante Firma, den Chinesen wird man sicherlich nicht erlauben, aber die Amerikaner sind ja nun wieder unsere Freunde. Da wird es vielleicht leichter fallen und dann wandern eben noch mehr tolle deutsche Firmen in ausländische Hände. Also es ist, oder auch europäische Firmen. Es ist schade, aber ich sehe im Moment nicht so richtig, wie wir alleine aus der Malaise rauskommen.
Ich finde es angenehm, wie du politisierst, ohne zu politisieren. Das ist ein wirklich schöner Drahtseilakt, wie man dich da erleben darf. Schauen wir mal die letzten 6 Monate dann seit dieser Rotation zurück. Und da wird sich ja dann gleich es zeigen bei euch im Fonds. Inwieweit habt ihr denn dann jetzt einen Veränderungsbedarf im Portfolio gesehen? Was ist, wenn ihr die letzten 6 Monate Revue passieren lasst? Das, wo man sagt, der Titel ist raus, der Titel ist nachgekauft worden, ist denn da etwas passiert? Ist überhaupt was passiert? Ist viel passiert, dass du uns vielleicht etwas dazu sagst? Denn wenn es jetzt so toll gewesen sein müsste mit dieser Rotation aus der Sicht eines Value Managers, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass ihr eher zu denen mit einer dynamischeren Betrachtung, wie du das am Anfang so schön gesagt hast, gehörst unter den Value Managern. Aber welchen Handlungsbedarf habt ihr gesehen oder habt ihr gar nichts verändert und gesagt, waren vorher gut positioniert und das hat sich jetzt auch in der Rotation nicht geändert?
Wir haben insgesamt die Aktienquote im Arcadis-Garnier-Fonds, den wir ja betreuen, vom Höhepunkt so letztes Jahr im Sommer 85% auf jetzt 73% reduziert. Anleihen sind nahezu konstant, auslaufende wurden mit einigen interessanten Chancen, die sich dann doch mal ergeben haben, wieder aufgefüllt. Und bei den meisten Positionen hat sich wenig geändert. Wir haben eine Nestlé bei um die 100 Franken deutlich nachgekauft und auch eine Danone mit einer 1% Position gekauft. Also schon eher Sektoren, die jetzt ein Stück weit zurückgeblieben sind, wo sich aber operativ bei Danone war es der Einstieg der aktivistischen Investoren, der ja auch ein schönes, aus unserer Sicht erfolgreiches Zwischenergebnis in Form des Rücktritts des Vorstandsvorsitzenden geführt hat. Also da ist großer Umbauarbeit. Der Marc Schneider macht bei Nestlé einen super Job. Nach der Phase der Deinvestments wird auch irgendwann das Wachstum stärker kommen. Also da gefällt uns der gesamte Umbau und der Trend zu mehr Nachhaltigkeit, gesünderer Ernährung, die ja Nestlé durchaus mit an der Speerspitze mit anstößt. Da ist ein bisschen mehr Geld reingegangen. Etwas gekappt war es dann halt einfach bei Aktien, die sehr stark gelaufen sind. Amazon mal bei über 3.000 Dollar oder auch eine Kia gehen, die natürlich Rückenwind durch die Corona-Krise hatte, wo man eben sagt, ein Teil ist ein guter One-Off, ein Teil wird weitergehen. Aber im Prinzip hat sich sehr, sehr wenig im Portfolio geändert. Und bis auf eine Danone gibt es keinen neuen Namen.
Also mehr Joghurt im Kühlschrank drin. Du hast jetzt ein paar Mal dich geäußert und nicht nur mit dem Tesla-Beispiel, sondern auch gerade das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Deshalb zwischen unseren letzten Gesprächen lag ja der 10. März, die Verpflichtung im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung mal zu sagen, wie man sein Produkt denn sieht. Wir haben uns schon ein paar Mal über Nachhaltigkeit unterhalten, dass ihr dem Thema grundsätzlich zugewandt seid, aber vielleicht auch manchmal die Art und Weise, wie es insgesamt in der Branche umgesetzt wird, jetzt nicht so klasse findet, sagen wir es mal so. Aber jetzt musstet ihr ja offenlegen, wofür habt ihr euch denn entschieden? 6, 8 oder 9?
Ja, wir haben uns für 8 entschieden. Also der Fonds ist jetzt in Artikel 8 klassifiziert und wir sind als Gesellschaft auch vor kurzem im März diese Uni-Prix haben wir unterschrieben und haben das ja auch auf der Internetseite mal ein bisschen dargestellt, erstmal relativ allgemein. Das wird auch früher oder später natürlich eine stärkere Berücksichtigung noch auch bei der Titelselektion finden. Im Moment sind wir auch dabei, natürlich das ein oder andere einfach auch mal zu gucken, wie wird es denn bewertet von verschiedenen Seiten, um zu gucken, wo sind wir da der gleichen Meinung, wo würden wir vielleicht auch freundlich widersprechen. Aber dass das Thema insgesamt A für uns eine gewisse Bedeutung hat, haben wir ja häufig schon gesagt. Natürlich, der Fokus auf Corporate Governance ist sicherlich am stärksten gewesen. Der Fokus auf Social vielleicht am geringsten. Ich glaube, das ganze Thema Klimaneutralität, CO2, hat die letzten Jahre so eine gigantische Bedeutung gewonnen, dass man da auch sagen muss, naja, das hat für die Gesellschaft, für die Politik, für die Verbraucher an Bedeutung gewonnen. Also gewinnt es auch Bedeutung für die Unternehmen. Und die Unternehmen richten sich danach aus und reagieren ja auch darauf. Also schon was man sieht. Und wo ich auch glaube, wenn wir das als Investoren unterstützen und begleiten, sind wir da auf dem richtigen Weg. Von daher fanden wir es dann ganz, ganz positiv zu sagen, wir nehmen jetzt Artikel 8.
Kommen wir zurück zum Schluss beim Fazit und schauen nochmal auf unsere Ausgangsfrage. Rotation oder Rotationchen, dann würdest du sie dann zum Schluss wie folgt zusammenfassend beantworten?
Es ist eher ein Rotationchen. Ob daraus eine richtige Rotation wird, was natürlich im Rahmen des Möglichen liegt, hängt aber eher von den Rahmenbedingungen ab. Also verändern sich diese Märkte, weil sich vielleicht die Marktmikrostruktur verändert, sprich weil es größere, profitablere Einheiten gibt oder weil Inflation vielleicht doch irgendwo eine Rolle spielen wird oder nicht. Im Moment sehe ich keine strukturelle Änderung. Ich sehe, dass langfristige Trends wie der Trend zu gesundem, besserem Leben, der Trend natürlich zur Digitalisierung, wie auch das ganze Thema, ich nenne es mal ganz allgemein, Nachhaltigkeit, insbesondere Energieerzeugung, das sind Dinge, die werden anhalten. Und solange das anhält oder ich da keinen Abbruch sehe, glaube ich auch, dass wir mit Unternehmen aus diesen Bereichen ganz gut aufgestellt sein wird.
Du kennst das Spiel schon, zum Schluss einer jeden Sendung frage ich meine Gesprächspartner nach einer Literaturempfehlung. Eure Internetseite habe ich eben schon empfohlen. Was liegt im Augenblick auf deinem Nachttisch?
Auf meinem Nachttisch liegt ein Buch, was Inbound-Marketing heißt. Hat mir mein Kollege Uwe empfohlen, was ein bisschen, eigentlich sagt, produziere interessanten Content. Ich hoffe, wir haben das dieses Mal wieder getan. Die Fond-Plattform ist ja ein super Beispiel für ganz, ganz tollen Content, wo die Leute hingehen können und sich das Passende aussuchen können. Und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch so erfolgreich. Und das ist in dem Buch ganz nett nochmal beschrieben.
Dann wollen wir das so festhalten. Ich danke dir. Grüße an die Kollegen nach Aschaffenburg, München und wo auch immer sie sich alles verteilen. Und ich freue mich drauf, bis zum nächsten Webinar, bis zum nächsten Podcast mit dir. Und den Zuschauern sei an dieser Stelle nochmal gedankt fürs Zuhören, also Zuhörer und nicht Zuschauer. Ein Podcast kann man nicht sehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast bewerten, wenn Sie es noch nicht getan haben. Gerne weiterempfehlen, Kollegen oder auch Freunden, und das nächste Mal dann einfach hier wieder einschalten, wenn wir unseren Podcast Fondsgedanken haben. Ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschüss.